Also zunächst vielen herzlichen Dank, freue mich hier zu sein. Muss jetzt Acht geben, dass ich nicht sage, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, weil das ist ja normalerweise die Zeit eines Sonntagsgottesdienstes, aber seid herzlich also gegrüßt und freue mich und möchte sprechen zu dem Thema oder bin da gebeten worden, Gott redet von Himmel. Liebe Freunde, kennt ihr dieses Lied? Das haben wir früher gerne gesungen, obwohl ich bin kein großer Sänger vor dem Herrn, muss ich bekennen. Rede mit uns alle Zeit, Herr, hab Dank dafür. Und was bedeutet es, dass Gott reden kann? Und wir wollen uns die drei Stellen anschauen im Neuen Testament, wo Gott vernehmlich vom Himmel her geredet hat. Ich habe die Grundgedanken von Watchman Nee aus seinen Büchern 12 Körbe voll und so weiter. Wer kennt den Namen Watchman Nee? Schon noch einige. Und das erste Mal redet Gott vom Himmel. Ich denke, die Stelle kennen wir alle bei der Taufe Jesu. Und da lesen wir in Matthäus 3 ab Vers 13. Zu der Zeit kam Jesu aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt also geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu, und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Das ist auch eine bekannte Trinitäts-, Dreieinigkeitsstelle. Heiliger Geist, Gott Vater redet und dies ist mein lieber Sohn. Und liebe Freunde, wir wissen, die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Buße. Und als er predigte, Johannes, da ging ganz Jerusalem, das Volk zu ihm und ließ sich taufen. Und wir lesen in Lukas 7, da sagt der Herr, das ist jetzt eine Klammer, die ich da aufmache, Lukas 7, Vers 30, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Das ist auch eine Stelle, die also der Calvinismus nicht einordnen kann. Das ist alles vorherbestimmt. Hier heißt es ausdrücklich, Gott hat ihnen das zugedacht. Gott wollte, dass sie das annehmen, aber sie haben es von sich gestoßen und ließen sich nicht taufen. Es war eine Taufe zur Buße. Und wenn jemand dieser Taufe nicht benötigt hätte, dann der Einzige, der das Gesetz des Mose erfüllt hat. Der Einzige, der nie versagt hat. Der Einzige, der sagen konnte, wer unter euch kann mich an der Sünde zeigen? Und damals wusste man, was Sünde ist. Und indem er sich hier einordnet, praktisch in die Reihen der Sünder, da sehen wir die Stellvertretung. Er, der Heilige, in die Reihen derer, die unheilig sind. Er, der Vollkommene, in die Unvollkommenen. Er, der Reine, zu denen, die Reinigung bedürfen, Buße tun müssen, unrein sind. Und das zeigt eigentlich das Evangelium in seiner deutlichsten Form, worin es besteht, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der berühmte Kleidertausch. Und der Herr stellt hier den Beginn seines Dienstes das Kreuz ganz bewusst vor sich, die Stellvertretung. Und dazu war er gekommen. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und in dieser Stellvertretung, in dieser Bereitschaft, öffnet sich der Himmel. Es wollen heute viele, irgendwie in himmlische Örter vordringen. Harmonie mit der Schöpfung. Wir müssen die Welt retten. Und wir wohnen ja jetzt als Mieter bei Martin und Elke Kamphaus. Wir haben es ja schon erwähnt. Er, der ehemalige Buddhist, sie, die ehemalige Esoterikerin. Und in Harmonie mit der Schöpfung, mit der Natur, mit der göttlichen Dimension. Man möchte sozusagen Friede mit der Gottheit ohne das Kreuz. Und Gott schweigt. Und hier wird das Kreuz ganz klar bejaht. Da öffnet sich der Himmel. Jeder, der versucht, irgendwie Harmonie und die Welt zu retten, ohne den Ratschluss Gottes, ohne das Kreuz, der erreicht das genaue Gegenteil. Also hier ganz deutlich die Stellvertretung unseres Herrn, Bejahung des Kreuzes. Der Himmel tut sich auf, Gott redet. Nach jüdischer Überzeugung redet Gott immer wieder durch den Hohepriester in so kurzen Sätzen. Man nannte das die Bat Kol, also die göttliche Stimme. Und wir haben so ein Beispiel in Johannes 11, wo also sogar noch Gott diesen Hohepriester anerkannt hat. Und da lesen wir in Johannes 11, nachdem der Herr den Lazarus auferweckt hat, was sollen wir tun? Der Mann tut große Zeichen. Und da versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer, hielten Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mann tut viele Zeichen. Vers 47, Vers 48, lassen wir ihn, und dann werden sie alle an ihn glauben und es werden die Römer kommen und nehmen uns das Land und Leute. Also das müssen wir verhindern. Wir müssen unser Land retten. Wir müssen unser Land bewahren. Und einer aber unter ihnen, Kaiphas, der desselben Hohepriester war, sprach zu ihnen und ihr wisset nicht, dieser Kaiphas war eigentlich der ihn hat kreuzigen lassen. Das war der entschiedene Gegner unseres Herrn. Und trotzdem hat ihn Gott als Hohepriester anerkannt. Hier, ihr wisset nichts, ihr bedenket auch nicht, es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und dann heißt es, solches redete er aber nicht von sich selbst, sondern weil er dieses selben Jahres Hohepriester war, weissagte er. Und schaut, sie haben also Jesus gekreuzigt, damit die Römer ihr Land nicht verderben. Und genau das, was sie verhindern wollten, ist dadurch gekommen. Wer kennt den Namen Benedikt Peters? Ich werde nicht vergessen, er hat einmal gesagt, wegen der UNO kommt es zur Mutter aller Schlachten. Die UNO wurde ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Völker zu vereinigen und Krieg zu verhindern, Frieden zu bewirken. Und wir wissen, dass die Endschlacht, die ist laut Zacharia 12, wo Gott sagt, ich will alle Völker, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker, ich will alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und es war so, bis jetzt in der Geschichte der Menschheit, dass nicht der Verlierer dem Sieger diktiert hat, sondern der Sieger dem Verlierer seine Bedingungen diktiert hat. Die Deutschen konnten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht sagen, guter Ivan, also wir wollen Pommern und so weiter, Ostdeutschland behalten. Wurde alles weggenommen. Und nach dem Sechstagekrieg, also der war 67, waren die arabischen Völker derartig am Boden, sie hätten mit Israel Frieden schließen müssen. Meine Frau hat mir gesagt, es soll nichts, wenn ich da in Ekstase gerate, auf das Pult klopfen, da dröhnt dann das Mikrofon, das wird dann womöglich aufgezeichnet und da denke ich, hier ist ein Erdbeben, rufen den Notstand aus und so weiter. Also ich komme hier in Schwung. Und dank der UNO konnten sie im Kriegszustand mit Israel verbleiben. Und genau wegen dieser Jerusalem-Frage kommt es dann zur Mutter aller Schlachten. So ist der Mensch. Er versucht in eigener Kraft, ohne den Ratschluss Gottes, der Mensch ist gut genug, versucht er, die Dinge in den Griff zu bekommen und der Schuss geht dann genau nach hinten los. Das ist die Geschichte der Menschheit. Ich werde nicht vergessen, als ich 2003 in China war mit Wolfgang Bühne und russlanddeutschen Geschwistern und da lernte ich einen Mann kennen, gewisser Chitai, der hatte in Tübingen studiert, Theologie, sprach fließend Deutsch, sonst ist es etwas schwierig, mit Chinesen zu kommunizieren. Und er war offiziell, weil er ja theologische Ausbildung hatte, zuerst in der offiziellen anerkannten chinesischen Dreiselbstkirche. Und dann hat er gemerkt, die Hauskreise sind dem biblischen Modell der Gemeinde viel näher. Also das ist das, was jetzt immer mehr kommt. Die Staatskirchen, die werden immer mehr kontrolliert, da kann man gewisse Dinge nicht mehr sagen. Ich habe gerade heute hineingehört in das, was Alexander Schick, dieser große Fachmann für biblische Handschriften, heute gepredigt hat und er erzählte, die Jugend heute steht unter einem ganz anderen Druck und er erzählte von einem bekannten Evangelisten und er hat in einer großen Kirche wegen der Genderfrage Römer 1 nur vorgelesen, ohne Kommentar, sagt er, da flogen die Steine. Also das kann man langsam vergessen, es geht zurück in die Hauskreise und da hat er sich den Hauskreisen angeschlossen und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen, zwei Dinge durfte er nicht predigen, solange er in der offiziellen staatlichen Dreiselbstkirche war. Und zwar war das die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist die humanistische Illusion. Wir sind nicht so schlecht, wir können die Welt verbessern, wir bauen den Tempel der Vernunft. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ohne Sonnenschein und Gott macht dieser Planet bankrott. Aber aus der Geschichte kann man lernen, dass die Leute aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und da greift hier meine Theologia Agricultura, meine Landwirtschaftstheologie. Es gibt in der Kirchengeschichte zwei Strömungen, die Theologia Gloriae, der Triumphalismus. Das ist der Schwärmer. Wir verändern die Welt, wir retten die Welt. Wir nehmen die Welt in Besitz und so weiter. Jung mit einer Mission, ich erzähle keine Witze, hat im Jahre 1999 an den 24 Punkten der Erde, den 6 Kontinenten, wahrscheinlich Nord- und Südamerika als eigenen Kontinent gerechnet, nördlich, südlichsten, westlich, östlichsten. Von diesen Punkten aus hat es die territorialen Geister gebunden und die Welt, nachdem sie die zuständigen Dämonenfürsten gebunden haben, zu Füßen Jesu gelegt. Das ist der Triumphalismus. Das vertraten die Superapostel, mit denen sich Paulus im 2. Korintherbrief auseinandersetzen muss. Er vertrat die Theologia Crucis, die Kreuzestheologie. Ich wüsste nichts, sagt er, als Christus den Gekreuzigten. Und er hielt diesen Superaposteln, die sich ihrer Zeichen und Wunder rühmten und ihrer Vollmacht, seine Schwachheit entgegen. Er sagt, sie sind stark, ich bin schwach. Das war in der griechischen Welt unmöglich. Da musstest du dich immer triumphalistisch hinstellen und wir liegen richtig, ich habe mir nichts vorzuwerfen und so weiter. So wie unsere Politiker heute machen einen Mist nach dem anderen, fahren uns fröhlich an die Wand und stellen sich hin als unsere großen Beglücker. Also ihr merkt, ich komme jetzt in Schwung. Und ich habe dann noch, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, die Theologia Agricultura, die Landwirtschaftstheologie eingeführt. Was haben Menschen und Kartoffel gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Und wehrt sich dagegen. Er will nicht wahrhaben, dass er verderbt ist. Er will nicht hören, dass er ein Sünder ist. Wehe, du sagst zum Beispiel, Homosexualität in Gottes Augen ist nicht richtig. Oh, wow, wow, da muss ich heute warm anziehen. Und dann schweigt natürlich Gott. Dann redet Gott nicht mehr. Und das ist Gericht Gottes. Das sehen wir an der Geschichte von dem König Saul. Da hat er die Zeichendeuter und Wahrsager ausgerottet. Und dann verwirft er das Wort des Herrn. Und dann sagt ihm Samuel, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und diese Generation mit Bibelkritik bis in unsere Freikirchen hat das Wort des Herrn immer mehr aufgelöst, immer mehr verworfen. Und dann geht er zu einer spiritistischen Quelle. Endor heißt eigentlich Quelle der Generationen. Er geht zu einem spiritistischen Medium, der Hexe von Endor. Und dann kommt der Samuel herauf und dann fragt ihn Samuel, warum störst du mich in meiner Ruhe? Und dann kommt eine tragische Antwort. Der Herr redet nicht mehr mit mir. Gott schweigt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir sind gebaut für die Transzendenz, für das Reden Gottes. Das hat man verworfen. Wo holt man sich das Reden her? Aus irgendwelchen okkulten, spiritistischen Quellen und der Geisterwelt, aus Droge, Mystizismus, Guruismus und so weiter. Also, hier das erste Beispiel, das Kreuz wird klar bejaht, stellvertretend. Nochmals, er hätte nicht in diese Taufe des Johannes sich einreihen müssen. Und hier also beginnt sein Dienst. Liebe Geschwister, Mensch, wenn ich all das durchmache, und das ist ja die Zeit, wo der Metabolismus im Minimum ist. Also ich, um die Zeit schlafe ich ein. Also außer der Redner macht auf der Kanzel irgendwie einen Handstand oder Salto Mortale oder den modernen Worship-Tanz und so weiter, da würde ich einschlafen. Also ich habe tiefes Mitleid empfinden, wenn hier Leute einnicken. Ich sage da manchmal, er soll nicht so laut schnarchen, die anderen wollen auch schlafen. Ja? Also wenn ich da jetzt das noch erwähne. Aber wir kennen doch alle diesen Satz, der wird zitiert zur Zeit und zur Unzeit, besonders auch von Jugend mit einer Mission, mit einem Lied begleitet. Von der Joel-Stelle her, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Und das ging mir auch so und denken die meisten, wir leben heute in den letzten Tagen, also wird der Geist ausgegossen. Jetzt kommt die gewaltige Erweckung. Das glauben sie zum Teil immer noch. Und ich habe es ja schon gesagt, der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist moralisch-ethischen Gebiet. Hätten wir den Bruchteil einer Erweckung, würden wir das Wort Homosexualität überhaupt nicht in den Mund nehmen. Ehebruch wäre geächtet, Abtreibung wäre kein Thema. Und das war alles so vor ungefähr 50 Jahren. Und inzwischen ist ja alles umgekippt worden. Wann beginnt die Endzeit? Frage an das Publikum, eben auch mein Versuch, euch vor dem Einschlafen zu bewahren. Ja, also laut rabbinischer Lehre beginnt die Endzeit mit dem Kommen des Messias. Und hier beginnt sie. Der Jesus wird öffentlich als der Messias proklamiert. Erkennbar nur für Johannes. Der, von dem du siehst den Geist herkommen, der es mit dem Geist tauft. Und insofern leben wir seit 2 Jahrtausenden in der Endzeit. Und diese Stelle von Joel, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Das war damals. Hat jemand eine Bibelstelle, die das belegt, dass wir in den letzten Tagen leben mit dem Ersten kommen? Hebräer 1, sehr gut. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Ja, erstes Kommen. Noch eine Stelle, weil das ist ganz wichtig. Ich weiß, wie ich verwirrt war. Ich wusste damals, als ich damit konfrontiert wurde, hier stimmt was nicht, aber ich konnte es biblisch nicht widerlegen. Hier steht's doch, ich will ausgießen meinen Geist, Söhne und Töchter sollen weissagen. Und wir haben jetzt prophetisch beten, wir haben hörendes Gebet, wir haben eine Prophetenwelle und so weiter. Hebräer 9, da haben wir diese dreimal einmal. Vers 26. Nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde wegzunehmen. Erstes Kommen. Ende der Zeiten. Und wie der Menschengesetz ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, zweite einmal, so ist Christus einmal geopfert worden, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen wird er nicht um der Sünde willen kommen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Warten wir auf sein Kommen. Johannes sagt im ersten Brief Kindlein, es ist die letzte Stunde. Es war typisch hebräisches Denken. Vielleicht noch eine Stelle, 1. Petrus 1, Vers 20, weil das eben vielen nicht so bewusst ist. Lesen wir von Vers 18, wisst ihr, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, Vers 19, als einen unschuldigen, unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Weltgrund gelegt ward, aber offenbart zu der letzten Zeit um euretwillen. Das ist die Endzeit im Allgemeinen. Im Besonderen ist sie das, was wir normalerweise so einordnen, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Das ist dann auch 2. Timotheus, in den letzten Tagen kommen gräuliche Zeiten und so weiter. Aber von da ist interessant, dass der Brief, der am deutlichsten das zweite Kommen behandelt, sagt Paulus nicht in 2. Thessalonicher 2, Vers 1, was die Endzeit angeht, sondern das Kommen unseres Herrn. Sehe zu, Verführung. So, wo redet Gott noch vom Himmel? Man muss das Publikum fragen, um diese Zeit, wir müssten Kaffee austeilen. Wie gesagt, also ich, mir geht es dann so, ich, irgendwann um diese Zeit schlafe ich. Das wird mir wahrscheinlich nicht passieren, weil ich hier zu sprechen habe, nicht? Aber gut, also Frage. Also wo redet Gott hörbar? Also im Alten, also in den Evangelien. Nicht, es kam jetzt Stimme von ihm, also bei der Bekehrung des Paulus, aber das waren nicht die Evangelien, das war nicht die Zeit des Wirkens Jesu hier auf Erden. In den vier Evangelien, wo redet Gott vernehmlich? Berg der Verklärung nehmen wir als zweites. Und wir nehmen es aus einem gewissen Grund von Lukas 9. Da stehen nämlich gewisse Dinge nur bei Lukas. Vers 28. Zunächst mal lesen wir den Vers vorher. Ich sage euch, es stehen etliche hier, Vers 27, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Matthäus sagt, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und da kommen unsere modernen Theologen, seht ihr, Jesus meinte ja auch, er würde noch zu Lebzeiten wiederkommen, sein Reich aufrichten und so weiter. Und dann wird uns beigebracht, also bitte die Bibel nicht wörtlich nehmen. Und hier hat man sich doch geirrt und es widerstrebt mir fast in den Mund zu nehmen, zu sagen, Jesus habe sich geirrt, dann ist er nicht mehr der Sohn Gottes, dann ist er nicht mehr der Vollkommene. Dann bricht die ganze Erlösung auseinander. Die Leute ahnen nicht, was sie da anrichten. Und dann lesen wir, und es begab sich nach diesen Reden bei 8 Tagen, dass er zu sich nahm Petrus, Johannes, Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Dass er betete, steht nur in diesem, bei Lukas. Und da er betete, war das Aussehen seines Angesichts anders und sein Kleid war weiß und glänzte. Liebe Freunde, die Gläubigen sind gewöhnlich dann geistlich am schönsten, nicht wenn sie groß diskutieren, womöglich noch so herumstreiten, so nach dem Motto, wer immer möchte Recht behalten, der kommt vom Haar zum Schädelspalten, sondern wenn sie echt Buße tun und sich Gott zuwenden und in Geist und in der Wahrheit beten, dann wirst du geistlich schön. Verändert sich nicht unbedingt sichtbar, aber auf jeden Fall geistlich. Hier also alles noch sichtbar gezeigt. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia. Die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem. Das steht auch nur bei Lukas. Und wiederum nur bei Lukas, Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer bei ihm standen, Mose und Elia eben mit ihm redeten. Und es begab sich, dass sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein, lasse uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. Ihr habt hoffentlich Sinn für Humor. Aber ich habe einmal schon mehrmals gesagt, ich hatte zum Beispiel in Peru Vorträge und so weiter, und dann sagte ich, und das sind ja alles katholische Länder in Südamerika, ich glaube wirklich, dass die Päpste Nachfolger des Petrus sind, gemäß Lukas 9, Vers 33. Er wusste nicht, was er redete. Habt ihr verstanden? Ja, ihr sitzt noch so da. Aber ihr habt Sinn für Humor und wir wollen unterscheiden zwischen persönlichen und theologischen Fehlern. Ich evangelisiere bei Katholiken, ich habe Gottesfurcht. Das sind oft prächtige Menschen. Wir müssen zwischen persönlichen und theologischen Fehlern unterscheiden. Ich werde nicht vergessen, wie mir ein Missionar aus Amerika erzählte, der hat vorher unterrichtet, auch Turnen war sein Unterrichtsfach. Und sagt, seine besten und diszipliniertesten, verlässlichsten Schüler waren Mormonen. Also es sind oft ganz prächtige Leute. Aber natürlich die Mormonenlehre, das hat mit Christentum überhaupt nichts mehr zu tun. Das ahnen die wenigsten, was da alles gelehrt wird und geglaubt wird. Und wer aber solches redet, er wusste nicht, was er redete, solches redet, kam eine Wolke und überschattete sie und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemanden in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Jetzt, die Antwort auf diese Aussage Jesus, stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Ist was? Wie ist das aufzulösen? Bitte? Die Verklärung. Ist das jetzt ein Ausflucht, Wunschdenken, um die Bibel zu harmonisieren, oder haben wir dafür einen biblischen Beleg? Wir befragen den Augenzeugen. Wir schlagen auf 2. Petrus, Kapitel 1. Und er weiß es besser als unsere modernen Theologen, die ein paar Jahrhunderte und Jahrtausende später kamen. Schaut, da sagt Petrus, Kapitel 1, Vers 16, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen. Da steht der Ausdruck, der klassische Begriff für das Kommen, für die Wiederkunft unseres Herrn, die Parousia. Die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Ja, lieber Petrus, du bist jetzt bald 2000 Jahre tot und der Herr ist noch immer nicht gekommen. Wo hast du denn die Wiederkunft, das Kommen des Herrn gesehen? Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre, Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Wovon redet er? Von der Verklärung. Das war in prophetischer Vorwegnahme das zweite Kommen des Herrn. Und wichtig ist noch Folgendes, was er dann sagt, wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl oder gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort. Und eigentlich sagt er, das prophetische Wort ist fester, ist sicherer, ist gewisser. Wir würden denken, wow, wenn wir das gesehen, wenn wir das erlebt hätten. Wir würden nie mehr zweifeln. Wir würden uns nie mehr des Herrn schämen. Wir wären die glühendsten Jünger. Wir haben es gehört und wir haben es gesehen. Liebe Freunde, die Verleugnung des Petrus, war die nach der Verklärung oder vor der Verklärung? Das Wort Gottes ist das Entscheidende. Der Herr hat da diese Zeugen noch sichtbar bestätigt. Und schaut, hier haben wir eigentlich eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung. Der Herr wird als Messias erkannt, das Bekenntnis des Petrus, Lukas 9, Vers 18, du bist der Christus. Und dann heißt es bei Matthäus, von da an erklärte oder redete er davon, wie er verspottet, verworfen wird, gekreuzigt wird und so weiter. Er ändert seine Verkündigung und zeigt, wie er der Messias ist. Er wird sterben. Und er brach für einen jüdischen Menschen, der Messias, der Übermensch, der Sohn Davids. Wovon hat sie David befreit? Nicht von der Sünde, aber von den Philistern. Der Messias wird uns von der Knechtschaft der Römer befreien. Und jetzt sagt er, er wird verworfen. Er wird verspottet. Er wird gegeißelt, er wird getötet. Da brach eine Welt zusammen. Er zeigt jetzt, wie er der Messias ist. Und wenn mir jemand nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt nicht irgendetwas schleppen, sondern das Urteil Gottes. Ja zu Gott, nein zu mir. Das heißt das Kreuz bejahen. Denn der wahre Feind ist nicht, wie die Leute heute meinen. Also heute ist es ja ganz absurd. Früher meinte man noch Atombomben und so weiter. Jetzt meint man, das Kohlendioxid ist der größte Feind und wir müssen das Klima retten. Und die, auch fromme Leute denken, also wir müssen irgendwas tun gegen die globale Erwärmung und so weiter. Und der wahre Feind ist nicht der äußere, sondern der innere, die Sünde, deine alte Natur. Und davon macht dich der Herr frei. Und das haben viele heute nicht verstanden, auch die sich fromm nennen. Dein Todfeind bist du selbst. Es ist interessant, wie manchmal Leute, die sich vom Suff und so weiter bekehrten, sagten, mein größter Gegner, mein größter Feind war ich selbst. Und das heißt das Kreuz bejahen. Urteil Gottes annehmen und nicht ich bin der Herr meines Lebens, Selbstverwirklichung, sondern ein anderer ist mein Herr. Also Herrschaftswechsel. So wie wenn ich vorher selber am Steuer sitze und dann lasse ich jemand anderen ran, von dem ich weiß, der kennt den Weg besser und der hat mehr zu sagen als ich. Dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber meinetwillen verliert, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte es der Mensch, ob er die ganze Welt gewinne und verlöre doch sich selbst und nehme Schaden an sich selbst oder Schaden an seiner Seele. Wer aber sich meiner Worte schämt, dessen wird sich auch des Menschensohns schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und seines Vaters und seiner heiligen Engel. Und das wäre jetzt wieder fast ein Thema für sich. Ja, und dann sagt der Herr, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken. Also er ist der Messias. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann, wie er der Messias ist, seit dieser Zeit fing Jesus an, er wird verworfen. Dann zeigt er, wie wir erlöst werden. Wir müssen das Urteil Gottes auf uns nehmen. Den Herrn nachfolgen. Kreuz heißt Hinrichtung. Du brauchst einen Erlöser. Du brauchst Vergebung. Du brauchst nicht Erleuchtung. Du brauchst nicht bessere Programme. Du bist gefallen. Der Mensch braucht einen Erlöser. Das weigert er sich zur Kenntnis zu nehmen. Nein, wir sind gut. Wir lehnen ab Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Wir schaffen es in eigener Kraft. Nein, sagt der Herr, du schaffst es nicht, du musst erlöst werden, du kannst nur durch den Geist Gottes erneuert werden. Und der Geist Gottes kommt in dein Herz und der Geist Gottes und der Himmel öffnet sich, wenn du eben dich vor Gott demütigst, Buße tust, deine Sünden bekennst und das Urteil Gottes über dein Leben akzeptierst. Und das Urteil Gottes heißt Hinrichtung. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Das hat Gott nie geändert. So sehr es dann unglaublich ist, welchen Menschen Gott vergeben hat, wenn die das bejaht haben. die unglaublich, die Gnade Gottes. Und wie wir also erlöst werden, und dann sagt, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, und dann kommt die Verklärung. Zweites Kommen. Und als die Jünger vom Berg der Verklärung kamen, waren das die ersten Menschen auf diesem Planeten, die wussten, es gibt zwei Kommen Jesu. Das konnten die Rabbiner zur Zeit Jesu nicht auflösen. Denn die Rabbiner haben auch die Schriftgelehrten Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Wir kennen Jesaja 53, ja? Der Verworfene, voller Krankheit und Schmerzen. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg, haben als messianisch eingeordnet. Und dann andererseits, siehe, dein König kommt, Zacharja 9. Oder uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Kind geboren menschliche Natur, Sohn gegeben göttliche Natur. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Gott, Held, ewig, Vater, Friede, Fürst, dass des Friedens auf dem Thron Davids kein Ende sei. So, wenn der Messias geboren wird, dem Frieden kein Ende. Ja, wie ist das aufzulösen? Und dann haben sie gesagt, es gibt zwei Messias. Es gibt den Messias Ben Josef. Josef, der Sohn Jakobs, von den Brüdern verworfen. Und den Messias Ben David. Nein, sagt die Bibel, es gibt nicht zwei Messias, es ist ein und derselbe, es gibt nur zwei Kommen, eines in Niedrigkeit und das andere dann in Macht und Herrlichkeit. Und das wusste vorher kein Mensch. Und dieser selbe Petrus, der ja unseren Herrn zur Seite nimmt, als er das lesen wir bei Matthäus, als er davon erfährt, dass Jesus getötet werden soll, das widerfahrt dir nur ja nicht, das verhüte Gott. Und er will ihn mit besten Absichten vom Kreuz abhalten. Und dann ist die Antwort Gottes ziemlich deutlich, ziemlich die Antwort Jesu. Hinter mich, Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Alles, was dich vom Kreuz abhalten will, und sei es noch so schön getarnt, ist aus einer anderen Quelle. Und hier habt ihr die kürzeste und beste Schilderung des Humanismus. Hinter mich, Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, was humanistisch ist. Und dass das immer mehr in dieser Form ausreift, das zeigt unsere Zeit. Denn das, was sich heute abspielt mit Gender und anderen Dingen, das hätte man früher nicht für möglich gehalten. Geschlechterrolle aufgelöst und so weiter. Schaut dann dieser selbe, Peter schreibt dann in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, wie die Propheten geforscht haben nach dieser Gnade und haben geweissagt von der Gnade, die auf euch kommen soll, Vers 11, und haben geforscht, worauf oder was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Vielleicht noch ein Beispiel, um zu zeigen, der wahre Feind ist eine alte Natur. Ich habe ihn kurz nach der Wende in der Ex-DDR einen kennengelernt, der arbeitete bei dem Blauen Kreuz. Und das war ein Spiegelsäufer. Der brauchte einen gewissen Alkoholspiegel, damit er ruhig war. Er hat im Bergwerk gearbeitet und hat dann immer fest getrunken. Und die kannten ihn schon und dann kam er zu dem Kiosk und da hielt er dem so seine Brieftasche. Da wusste er ja schon, wie viel er rausnehmen soll. Die konnte er nicht ruhig halten und dann war wieder alles in Ordnung. Und dann hat man ihm Zeugnis gegeben. Er kam sogar mal mit in die Gemeinde der Landeskirchengemeinschaft, hat sich vorher betrunken. Ist immer gut für eine Predigt. Vorher da betrunken hinzukommen, sage ich jetzt ironisch. Und dann haben ihn seine Kinder verlassen, ihn verachtet. Dann brach seine Ehe auseinander. Da war er selbstmordreif. Da war er völlig am Ende. Und er hatte von ganzem Herzen, weil er doch das Evangelium gehört hatte, auf den Knien zu Gott gefleht. Ich bin am Ende. Ich zerstöre mich. Bitte rette mich. Und dann sagt er mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, so ungefähr, das war vor 15 Jahren. Und seitdem habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Und hatte Tränen in den Augen. Versteht ihr, das heißt, dass Du bist dein eigener Feind und du brauchst einen Erlöser. Und deswegen sagt der Herr, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr, denn die wissen, wir brauchen einen Erlöser. Leute, die im Gefängnis sitzen, die spitzen die Ohren, wenn man hört, wenn man sagt, es gibt Schulden, andere hat sie bezahlt. Rauschgesüchtige, die am Ende sind. Die Schwachen brauchen den Erlöser, die Starken bedürfen des Arztes nicht. Das ist die frohe Botschaft. Und es ist manchmal Gnade Gottes, wenn Gott starke und selbstbewusste Leute, die womöglich die ganze Welt gewonnen haben, wie dieser Manager Mittelhof, dann im Gefängnis landen und merken, ich habe mich zerstört und dann sich bekehren. Das ist Gnade Gottes. Ja, und nur bei Lukas steht, sie redeten aber über den Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen sollte. Und das war das Kreuz. Also das Kreuz, Lukas 9 noch einmal, Mose und Elia, und die erschienen verklärt, Vers 31, und redeten über den Ausgang, den er zu Jerusalem erfüllen sollte. Und da ging es um das Kreuz, und da kommt dann diese Stimme. Also es steht auch nicht zufällig, dass sie schliefen. Sie schliefen beim ersten Kommen Jesu, Gethsemane, eingeschlafen. Und auch wir werden schlafen beim zweiten Kommen. Wie war das bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen? Waren dann nur die Törichten eingeschlafen? Waren alle eingeschlafen? Die Welt schläft, sie merkt es nicht. Sie ahnt nicht, was auf sie zukommt. Also das hier, und hier wird Petrus sogar unterbrochen. Und Gott hat ja nicht meine Eigenschaft der Ungeduld, er hat bei Hiob wochenlang zugehört, wo er dann sagen muss, ihr habt nicht recht geredet von meinem Freund Hiob. Da unterbricht er ihn. Weil hier sagt Petrus, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose und Elia eine. Und mit anderen Worten sagt er, Jesus und Maria, Jesus und Sakramente, Jesus und Sabbat, Jesus und Geistestaufe und so weiter. Und da wird Gott ungeduldig. Und als sie aufsahen, sahen sie Jesus allein, lesen wir bei Matthäus 17. Jesus allein, das ist das Zentrum des neuen Bundes. Nicht Jesus und. Das Gesetz und die Propheten haben geweissagt, bis auf die Zeit des Johannes, von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Also, ja, eine Frage noch. Er wusste nicht, was er redete. Warum wollte der die Hütten bauen? Der hat sich schon was gedacht. Ist uns das bekannt? Der wollte das Laubhüttenfest feiern. Denn das war neben dem Fest der Wüstenwanderung auch das klassische Fest im tausendjährigen Reich. Sacharja 14, das ist ja das Königskapitel. Da wird der Herr König, er wird wiederkommen, seine Füße stehen am Ölberg und dann ist Jerusalem sozusagen die Hauptstadt der Welt. Und dann Vers 16, und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu feiern, des Herrn Zebaoth. Und jetzt hat er erkannt, das ist der Tag des Herrn. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung, sagt vom Propheten Malachi, wo es heißt, ich sende euch den Propheten Elia, denn er kommt der Große, und im Griechen steht da Epiphanes, der strahlende Tag des Herrn. Und das hat er gesehen. Verklärt, also die Kleider verklärt und so weiter, glänzend. Das ist der Tag des Herrn. Jetzt beginnt das messianische Friedensreich. Lasst uns Hütten bauen. Aber er hat nicht begriffen, dass dazwischen da noch einige Jährchen sich befinden. Und es ist also hochinteressant, diese Zusammenhänge. Und liebe Freunde, hätten wir zur Zeit Jesu gelebt, und ich mache hier noch eine Klammer auf, also als ich gläubig wurde, wollte ich kein Bild mehr von Jesus. Im Katholizismus hat er so viele Bilder und. Ich war vom Taufstand evangelisch, aber und ich habe den Jesus des Wortes. Und wir haben jetzt immer mehr Jesus-Verfilmungen und der Mensch spielt Gott und ich selber kann mir sowas nicht anschauen. Ich habe den Herrn der Herrlichkeit. Ich weiß noch, wie Benedikt Peters sagte, der kommt ja aus der Drogenszene, aber der Herr hat Gewaltiges an ihm getan. Er sagte, als ich diesen Film sah, musste ich meine Augen schließen. Das war ein Hippie und nicht mein Herr. Also ich sage jetzt meine Meinung und so weiter. Hätten wir zur Zeit Jesu gelebt, wir hätten zwischen ihm und einem normalen Menschen keinen Unterschied gesehen. Die Samariterin, Johannes 4, am Brunnen in Sichem, die sagt, du bist ein Jude und redest mit mir. Die Juden haben nicht einmal mit Frauen, jüdischen Frauen geredet, noch dazu mit Samariter. Das waren ja die Aussätzigen, die haben sich damals so gehasst wie heute eigentlich Juden und Palästinenser. Und es gab eine Gelegenheit, wo die Herrlichkeit des Herrn, die Shechina-Herrlichkeit, die von seinem Fleisch verdeckt war, durchschien. Und das war der Berg der Verklärung. Und deswegen kann Johannes sagen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Kapitel 1. Und Petrus buchstäblich auch, wir sahen seine Herrlichkeit. Buchstäblich. Ich habe früher damit keine Probleme gehabt. Die Zusammenhänge waren mir noch nicht gleich so klar, dass eben das Johannesevangelium hat so eine Schönheit, da erkennt man etwas von der Herrlichkeit Gottes durch das Wort, geistlich, dass sie das sahen. Aber buchstäblich war es so. So, aber jetzt sollten wir jetzt doch langsam auch aus Liebe zu den Mitmenschen, könnt ihr noch aufnehmen, seht ihr, es ist, also wenn jemand frisch bekehrt ist, da kann schon sein, dass der etwas einige Zeit die Rübe raucht. Aber es ist einfach faszinierend, auch der ganze Zusammenhang und welche eine Einheit und welche eine Weisheit und manches, was uns erst wie ein Anstoß erscheint, sich dann öffnet als eine Quelle von biblischer Tiefe und Reichtum. So, wo redet Gott das dritte Mal vom Himmel? Frage an das geschätzte Publikum, Kampf gegen Tiefschlaf. Naja, das war ja nach den Evangelien. Ja, ich meine hier drei Fälle, wo zur Zeit, wo Jesus hier auf Erden wirkte, also die vier Evangelien, wo dann eine Stimme kam. Also, dass Paulus auf dem Pferd war, steht nicht, das wird manchmal so dargestellt, wissen wir nicht. Bitte? Nee. Bei Himmelfahrt kam meines Wissens, kam da nicht eine Stimme. Da kommen die Engel und sagen diesen Jesus. Das haben wir ja anfangs gehabt. Hast du da geschlafen? Jetzt hast du, ich sage den Namen nicht, wer das war. Jetzt hast du dich verraten. Nee, ich habe ja gesagt eingangs, wer schläft um diese Zeit, hat meine tiefe Sympathie. Johannes 12, ja, Passafest, da lesen wir Jesu Einzug in Jerusalem, das wird in allen vier Evangelien geschildert. Und dann Vers 20, Johannes 12, es waren aber auch etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeten auf dem Fest. Das waren jetzt nicht Griechen der von der Nationalität her, sondern Juden, die aus der westlichen Welt kamen. Die nannten die Griechen. Oder es waren eben dann Proselyten. Und die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, Vers 21, und baten und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagt es Jesus weiter. Wir möchten Jesus sehen. Ist das unser Wunsch, jetzt geistlich gesprochen? Jesus aber antwortete und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Und was meint er damit? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Nicht, wenn ein Weizenkorn, also das beste Beispiel eindrücklich ist ja die Schmetterlingsraupe, wenn die ihr Leben hier auf Erden, im Gras, in Mulm, in Dreck festhalten will, ja, dann bleibt es eine Raupe. Wenn dann der Schmetterling ist, da ist von der Raupe nichts mehr da. Weil da ist ein ganz anderes Programm hineingelegt. So bringt es viel Frucht. Und jetzt kommt's, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Also wer Schmetterlingsraupe bleiben will, Getreidekorn, ich möchte das Korn bleiben, das fühlt mich so wohl da in der Erde. Da ist aber noch was ganz anderes reingelegt. Das soll ja eine wirklich aufstrebende Pflanze ergeben. Wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, folge mir nach. Jetzt hat er gesagt den Preis, das lässt sich leicht zitieren, auch leicht auswendig lernen. Wir lieben unser Leben gewöhnlich mehr, als wir denken. Machen wir uns da nichts vor. Kein Mensch braucht Nachhilfe in Eigenliebe. Jeder ist sich selbst der Nächste. Brot für die Welt, Fleisch für mich. Es heißt, von David erliebte Jonathan wie sein eigenes Herz. Wenn du deinen Nächsten lieben kannst wie dich selbst, dann brauchst du keinen Erlöser. Von Natur aus bist du dir der Nächste. Dieses ganze Gerede von der Eigenliebe und so, das kommt aus der Psychologie, aus dem Humanismus, ist absolut bibelfremd. Und Erfüllung von 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. In den letzten Tagen kommen treuliche Zeiten. Und dann listet er 18 Eigenschaften auf und dann sagt er als erstes, die Luther-Bibel übersetzt es leider nicht so genau, die Menschen werden viel Autos, sich selbst lieben. Aber gut, das braucht man in allen Kreisen nicht groß betonen. Also, das muss ich mir auch sagen. Mir zuerst, wer mir dienen will, folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Dann wird er auch sagen, ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist in Gottes Wohlgefallen. Zurück zu der Taufe Jesu. Mit der Bejahung des Kreuzes, sonst sind wir Feinde Gottes. Das sieht man ja heute immer mehr. Und mit anderen Worten, auf die Bitte des Philippus, du, da wollt ich sehen, der Herr sagt, ihr wollt mich sehen, ihr müsst zum Kreuz kommen. Jetzt ist meine Seele betrübt, was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde, ist die Verherrlichung, es geht zum Kreuz. Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also ganz klare Bejahung des Kreuzes. So wie man gibt dir das Todesurteil, du wirst in 2 Tagen hingerichtet. Und jetzt kannst du davonlaufen oder ich bejahe es. Absolut Tod, Hinrichtung vor seine Augen gestellt. Und da kommt eine Stimme vom Himmel. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme von Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Du verherrlichst Gott durch Nachfolge, durch die Bejahung des Kreuzes, durch eine konsequente Hingabe, Nachfolge des Herrn. Da redet Gott. Ganz vernehmlich. Und jetzt persönlich, die Zeit ist abgelaufen, man könnte noch vieles hineintun. Liebe Freunde, jetzt seelsorgerlich, die beiden Tscheche am Kreuz waren ja beides Übeltäter, Mörder. Und dann sagt der eine, zu Beginn haben wir beide gespottet, dann sagt der eine, fürchtest du dich nicht auch vor Gott? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dies aber hat nichts Unrechtes getan. Herr Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was heißt das? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er bejaht das Kreuz. Er bejaht das Urteil Gottes. Wir sind zu Recht verurteilt. Wir sind Verbrecher. Wir haben die Hinrichtung verdient. Sofort kommt die Antwort Jesu. Heute bist du mit mir im Paradies. Es kostet den Preis des Kreuzes. Bei dem anderen schweigt der Herr. War ja auch ein Verbrecher. Warum redet er hier? Warum schweigt er hier? Das, so in dem Sinne, wenn ich das sagen darf, wird Gott lebendig. Verstehe mich nicht falsch. Gott ist natürlich lebendig, aber für den Menschen ist er tot. Bejahst du das Kreuz, redet Gott. Und so war es ja bei mir, bei meiner Bekehrung hat sich ja nach außen nicht viel verändert. Ich hatte da ja nichts zu tun mit Zigarette, Alkohol oder Rauschgift, gab es damals sowieso noch nicht. Auf einmal war die Bibel lebendig. Und ich begann da Tag und Nacht in diesem Wort zu lesen. Und seelsorgerlich noch 2 Dinge. Als der Herr gekreuzigt wird, stand er über seinen Kreuz König der Juden. Das ist interessant. Die ihn als König proklamierten, War nicht die Juden sein Volk, er kam in sein Eigentum, die seinen Namen nicht auf, waren die Nationen. Einmal die Weißen aus dem Morgenlande, wo ist der neu geborene König der Juden? Und dann Pilatus, König der Juden. Das ist ja auch prophetisch-typologisch. Und dann die Schrift, Zacharja 9, siehe, dein König kommt. Matthäus 21 wird das zitiert. Also die Schrift bezeugt ihn als König und die Nationen, das eigene Volk nicht. Gib uns den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Und da muss Petrus sagen, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und so ist es dann auch leider gekommen. Und dann kommen die Hohepriester zu Pilatus und sagen, sage nicht, König der Juden, sondern, oder schreibe nicht, sondern, dass er gesagt hat, König der Juden. Und dann sagt Pilatus drei Worte, Gegrapha, Gegrapha. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und der seelsorgerliche Aspekt oder der geistliche, was über dem Kreuz steht, kann nicht ausgelöscht werden. Weder von der Welt noch von der Hölle. Das bleibt bis in alle Ewigkeit. Und schaut, und das ist jetzt der Schluss. 1. Mose 16. Abraham, der Freund Gottes, Vater aller Gläubigen, siebenmal Vater genannt in Römer 4. Und Gott schreibt Geschichte mit ihm. 1. Mose 12, wie er auszieht. 1. Mose 13, wie er Lot die Wahl lässt. 1. Mose 14, wie er den Lot rettet von dem Raubzug der Könige. Und es wird Geschichte geschrieben. Hier wird sozusagen über dem Kreuz unauslöschlich geschrieben, weil das ist ja hier das Wort Gottes. Da sind wir uns alle einig, das bleibt ja in Ewigkeit. Hier wird sozusagen Ewigkeitsgeschichte. Und dann will er ja Gott nachhelfen. Er hört auf seine Frau Sarah, die gibt ihm die Hagar zur Frau. Und dann lesen wir in 1. Mose 16, und Hagar, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und schaut, Kapitel 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, sprach der Herr zu ihm, 13 Jahre Schweigen, wird nichts gefunden. Ungehorsam. Nichts vom Kreuz vorhanden. Und schaut, ich bin jetzt mehr als 50 Jahre Christ. Ja, da gab es Abschnitte. Da wurde für die Ewigkeit festgehalten. Und da gibt es andere Abschnitte, das muss man sich schämen. Ich will mir da keine Illusion hingeben, von diesen 50 Jahren wird nicht jeder Tag als zur Verherrlichung Gottes in der Ewigkeit gefunden. Man kann als Christ auch für sich selber leben. Und möge das der Herr schenken, dass er neu zu uns reden kann, dass wir sein Antlitz in seinem Wort suchen. Und er redet eben heute durch sein Wort. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, so habt du herzlich Dank für den Ratschluss, die Weisheit deines Wortes. Und Herr, ich möchte hier keinen falschen Eindruck erwecken. Man kann diese Dinge leicht verkündigen. Die Stellen auswendig lernen. Wie sieht es in der Realität aus? Und Herr, es wird die Luft dünner. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Das ist die Erziehung heute. Das ist unsere alte Natur. Das bin ich auch. Ohne deine Gnade schenk du, Herr, dass wir bereit sind, wo immer nötig loszulassen. Und Herr, ich möchte dich bitten für meine Zuhörer, von denen ich hoffe, dass sie alle wirklich ihr Leben dir mal überantwortet haben. Und wenn nicht, dass sie das wirklich von Herzen vornehmen. Erkennen, hier geht es um Ewigkeiten. Wir können die Welt gewinnen und verlieren alle Herrlichkeit. Und danken dir, Herr, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist und für uns zur Sünde gemacht wurdest. Und dass du diese Decke weggenommen hast, der Vorhang zerriss. Jetzt ist der Weg in die Gegenwart Gottes frei, durch das Kreuz. Ach Herr, gib das, wo es nötig ist, wir womöglich auch erneut davor zerbrechen. Über Lauheit, Ungeistlichkeit, womöglich auch Unwahrhaftigkeit. Und dort, wo es noch nicht geschehen ist, dass man zum ersten Mal vor dir zerbricht und seine Schuld dir bringt, die du am Kreuz getilgt hast, und dann auch weißt, es ist bezahlt. Alle Schuld getilgt. Du wirst im Paradiese sein. Amen.